Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
Lindor puts it up. Headed in. Germany wins.
A few times here in the second half. Can't do it against Germany. Here's Smizak turning, open player. Pins with a shot and a goal for Germany. Birgit Pins. Linger drives it. Header. Goal. Germany has two. That should do it.
Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
Hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 233 zum letzten Gruppenspiel der deutschen Frauennationalmannschaft bei dieser WM 2019 in Frankreich. Mein Name ist Max Jakob Oss, ich bin der G-Netzer bei Twitter und begrüße bei mir eine hervorragende Runde, zusammengestellt mit einer Verbindung nach Frankreich und einer nach Deutschland. Die nach Deutschland führt mich direkt in die Ohren von Jolle von mirsanroth.de auf Twitter, die @Jolinski. Hallo Jolle.
Grüß dich.
Wir haben ja schon mal über das letzte Gruppenspiel an der deutschen Nationalmannschaft gesprochen und mussten da auf einmal uns mit einem WM ausbeschäftigen. Ich bin froh, dass das dieses Jahr ein bisschen anders ist.
Ich auch.
Ja, ein bisschen weniger Last auf dieser einzelnen Folge. Und ich freue mich sehr, zu seinem Rasenfunkdebüt zu begrüßen Noah Platschko, Sportredakteur bei t-online.de, @Platschinho auf Twitter, und er sitzt direkt in Montpellier. Hallo Noah.
Ich grüße euch. Hi, hi aus dem warmen Frankreich.
Das glaube ich, dass das warm ist. Sitzt du denn jetzt drinnen oder draußen?
Ich sitze draußen im Stadion auf der Pressetribüne und schaue auf den grünen Rasen im Stade de Mosson in Montpellier.
Ach, wie wunderbar. Das heißt, wenn wir jetzt dann gleich über Spielzüge und so weiter reden, und erfreulicherweise können wir das bei diesem deutschen Spiel diesmal auch tun, dann hast du sie quasi direkt vor Augen.
Das ist halbwegs kurz.
Zumindest in der Theorie. Bevor wir loslegen, danke ich noch kurz Michael, Erik, Johannes, Kalle, SGE, Martin, Enig und Tim. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk. Und wegen Leuten wie Ihnen ist der Rasenfunk Werbe-, Sponsoren- und Paywall-frei. Und wir freuen uns, wenn das so bleibt. Herzlichen Dank für all eure Unterstützung. Jetzt lasst uns aber über diese Partie sprechen. Und nachdem Noah direkt im Stadion sitzt und das Ganze vor Ort erlebt hat, geht an ihn die erste Frage. Noah, wie hat dir das Spiel gefallen?
Mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Ich habe zum einen eine leichte Steigerung gesehen zu den Spielen, die ich bisher verfolgen konnte. Ich begleite quasi ja die deutsche Nationalmannschaft schon seit Anfang, erst in Rennes und gegen China und dann auch in Valenciennes gegen Spanien. Einiges hattest du vorher schon angedeutet, besser funktioniert, auch was die Kombination anging. Allerdings muss man sich natürlich auch die Frage stellen, inwieweit das mit dem Gegner zu tun hatte. Und darauf werden wir, denke ich, gleich noch eingehen.
Sehr schöne Ein-Minuten-Antwort. Man merkt dir nicht das Debüt nicht an. Jolle, was magst du da ergänzen? Wie hat es dir gefallen?
Ja, mir hat es auch gut gefallen. Ich würde auch unterstreichen, dass das eine Leistungssteigerung war. Also das zeigen halt auch die Tore an, nicht nur natürlich. Aber ich fand auch, dass der Ball einfach leichter lief und die Leistung von Südafrika, ja, also ich wurde auch gefragt, ja, liegt das jetzt daran, dass Deutschland so gut spielt oder der Gegner so schlecht? Und wenn man überlegt, wie schwer sich halt Spanien und China auch getan haben gegen die Südafrikanerinnen, dann würde ich doch hoffen, dass es an der Leistung Deutschlands lag, dass es heute so gut aussah in weiten Teilen.
Mhm. Das begann ja auch alles mit der Aufstellung, wo wir ein paar bekannte Namen jetzt wieder gesehen haben. Also Schwers durfte starten auf links, Leupolz diesmal für Gößling von Anfang an und Magul für Oberdorf. Jolle, was glaubst du, war denn so die Spielidee, mit der Deutschland in die Partie gegangen ist?
Ich glaube, sie wollten zügiger spielen. Nicht, dass jetzt Oberdorf irgendwie für langsames Spiel stehen würde, aber Martina Voss-Tecklenburg schaut schon, dass sie über die WM gesehen, also über das ganze Turnier gesehen, alle Spielerinnen irgendwie einsetzen kann. Also dass da nicht einfach eine Stammelf auf dem Platz steht und die andere auf der Bank schmort. Und ja, bei Oberdorf gab es ja auch die Geschichte, dass sie schon eine gelbe Karte hatte. Es war jetzt also nicht notwendig unbedingt, da das Weiterkommen ja eigentlich sicher war, sie einzusetzen, dass sie sich da nicht im Zweifelsfalle noch eine zweite fängt und dann gesperrt ist im nächsten Spiel. Also Leupolz auf der 6 habe ich, als sie es nicht gespielt habe, dort sehr, sehr vermisst. Das fand ich mit Gößling nicht ganz so gelungen, von daher für mich auch irgendwie logisch. Und Voss-Tecklenburg hat ja auch selber gesagt, sie hat selber eigentlich keine guten Gründe, Leupolz draußen zu lassen. Und von daher ist dann auch konsequent, sie wieder einzusetzen. Und wenn Debritz innerhalb von den Spielen auf dem linken Flügel raus rochiert ist oder rotiert ist, dann hat sie das ja auch immer sehr gut gemacht, konnte sich da, also hat fast mehr Einfluss aufs Spiel genommen als aus der Zentrale. Von daher ja, habe ich da auch irgendwie überhaupt keine Bedenken und kann das unterstreichen, dass sie da eingesetzt wurde.
Und dann noch Clara Bühl neben Alexandra Popp. Ich hatte den Eindruck, Noah, man war diesmal ein bisschen besser auf das vorbereitet, was der Gegner anbieten würde. Also Südafrika hat das ja durchaus probiert, kompakt zu stehen, auch gerade am Anfang viel mit Frau-Orientierung gespielt, wenn ich es jetzt mal so nennen mag. Aber da hatte jetzt Deutschland die Spielerinnen auf dem Feld, unter anderem auch mit Bühl, die das auch mal im 1 gegen 1 lösen konnten.
Absolut. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, weil Martina von Seckelburg in der PK noch gestern vom Spiel gesagt hat, dass man sich eben auf den Gegner anpassen will. Und ich hatte so ein bisschen darauf spekuliert, dass sie mit Bühl, weil das alle irgendwie erwartet hatten, dann nicht mit ihr anfängt und sie erst später bringt. Aber sie hat sich am Anfang vielleicht ein bisschen schwer getan, weil Südafrika natürlich deutlich tiefer stand auch, als das jetzt vielleicht Spanien gemacht hat. Aber trotzdem auch von ihr, und das muss ich einfach wieder mal herausheben, mit auch in dem Alter, ganz starke Partie. Also Clara Bühl hat mir sehr gut gefallen, auch im Vergleich zu einer nach wie vor leider etwas glücklosen Alexandra Popp. Also da gab es ja auch bestimmte Momente gleich, wo sie einmal leider übers Tor geschossen hat. Und generell ist es noch nicht so ihr Turnier, aber sie hat ja dann später auch noch getroffen.
Ja, es durften in dieser Partie mehr Torschützinnen mal rantreten. Als erste ja Melanie Leupolz selbst nach einer Ecke von Svenja Huth. Das war aber in der 14. Minute noch gar nicht die erste Chance, sondern Jolle, Deutschland hat sehr druckvoll begonnen. Und was ich interessant fand, wir haben zum ersten Mal gesehen, wie Deutschland in dieser Formation bei dieser WM ein hohes Anlaufen durchführen würde. Wie hat dir das denn gefallen?
Du meinst jetzt das Pressing?
Genau.
Oder? Okay, ich habe gerade überlegt, weil ich auch gesehen hatte, dass wenn sie nach Ballverlust so das Gegenpressing versucht haben, dass sie das, wie gesagt, versucht haben, aber da noch ein bisschen löchrig waren. Aber das Pressing selber, sie haben schon Druck gemacht. Aber mir ist das jetzt nicht so ins Auge gestochen, dass ich dachte, Heide Witzka, wie sie auf die Südafrikanerin draufgehen. Also ich hatte das Gefühl, dass sie insgesamt einfach mehr Tempo machen und konsequenter, also sowohl Laufwege als auch Pässe mit mehr Druck. Und das dann eben auch im Pressing, aber es ist mir jetzt gar nicht so als Special irgendwie aufgefallen.
Also ich vielleicht, wenn ich da ergänzen kann, also ich fand tatsächlich, dass es gegen China, das fand ich sehr auffallend beim allerersten Spiel, dass es da ganz am Anfang auch schon sehr stark mit dem Pressing versucht haben. Und jetzt heute in dem Spiel fand ich auch, um vielleicht auch gleich einen Namen zu nennen oder eine Spielerin, Lina Magul, dass man also bei ihrem WM-Debüt oder, also nicht WM-Debüt, aber Startelf-Debüt, man auch sofort gesehen hat, wie sie draufgegangen ist, wie sie die Zweikämpfe auch gesucht hat. Und deswegen kann man durchaus auch sagen, dass was Tecklenburg zumindest mit der Aufstellung, ich weiß nicht, ob Jolle, du mir da recht geben würdest, aber auf jeden Fall richtig gelegen hat.
Absolut. Also die ist richtig marschiert, also sowohl offensiv als auch defensiv. Offensiv natürlich auch schöne Dribblings und die 1-gegen-1-Situationen gesucht. Und hat ja auch wirklich tolle, also aus dem Zehnerraum tolle Durchsteckpässe gespielt. Und war sich dann aber auch nicht zu schade, nach hinten zu spurten und da auch mit abzuräumen. Also wie bei allen Spielerinnen war nicht alles zu 100% top oder so. Also wer 90 Minuten Fußball spielt, der macht, wenn man nicht gerade Philipp Lahm ist, irgendwie auch Fehler zwischendurch. Und also da gibt es bestimmt noch viel, werden wir sicherlich auch noch drüber reden, dass halt auch die Südafrikanerinnen immer wieder, also gerade in der Schlussphase, häufig, als dann auch die, wie auch immer man sie ausspricht, Schlatana oder Katlana, ich weiß es nicht, eingewechselt wurde, die ja auch immer wieder durchbrechen konnte, Lücken suchen und einfach wirklich weite Wege so marschieren konnte. Da konnte sie dann keiner stoppen. Aber Magul auf jeden Fall eine tolle Leistung, die sie gezeigt hat.
Hatte insgesamt 4 Abschlüsse, ein Tor ist ja daraus auch entstanden, hat noch 3 Chancen herausgespielt und hatte vor allem eine sehr, sehr gute Passquote. 82%, das war ja der große Makel gegen Spanien, dass man kaum einen Ball zur Mitspielerin gebracht hat, und das war in dieser Partie deutlich besser, und das lag nicht nur am Gegner, Südafrika, anderes Kaliber als Spanien, schon klar, sondern auch an der Art und Weise, wie Deutschland das angegangen ist. Ich finde, da war mehr Passschärfe in den meisten Pässen drin, da war mehr Zielstrebigkeit drin und auch vielleicht weiß nicht, ob Konzentration tatsächlich auf dem Level noch eine Rolle spielt. Es sah allerdings an manchen Punkten ein bisschen so aus. Also Lina Magul da sicherlich eine sehr gute Partie gemacht. Und so ein bisschen haben wir mit dem 1-0 Noah ja auch schon so den Spoiler bekommen fürs komplette Spiel. Denn diese Überlegenheit in der Luft, die sollte sich durchsetzen. Also bei den gewonnenen Kopfballduellen, da lag Südafrika, glaube ich, am Ende bei 5, 76% aller Kopfballduelle. Duelle hat die deutsche Mannschaft gewonnen und war sich des Vorteils dann auch bewusst und hat dementsprechend versucht, ihn auszunutzen.
Ja, absolut. Ich meine, beim 3-0 haben wir es nochmal gesehen. Das war, finde ich, auch eben sehr schön von außen rausgespielt. Dann Julia Gwin mit einer wirklich tollen Flanke. Und das hat mich dann umso mehr, in Anführungszeichen, gefreut, dass Alex Popp das dann auch so gut ausnutzen konnte. Sie ist ja dann auch zur Trainerbank gerannt. Und ich fand, man hat sie richtig gesehen, wie die Erleichterung so ein bisschen auch im Gesicht stand. Weil das 2-0 von Sarah Debritz, das hätte ja eigentlich schon fast eigentlich sie schießen müssen. Das war ja so mit ihrer Position, wo sie eigentlich hätte stehen können. Und umso schöner war es dann nach dem schon, sage ich mal, vorbereiteten Kopfball im zweiten Spiel gegen Spanien, wie sie dann da noch mit Nachdruck das 3-0 gemacht hat und hat sie sich dann auch erarbeitet und verdient.
Die erste Halbzeit war sehr dominant, also 11-1 Schüsse für Deutschland, 6-0 Torschüsse fürs Deutschland, 3-0 Ecken, egal welche Statistik ich jetzt hier rauskriegen würde, außer vielleicht bei den geklärten Aktionen, da war dann Südafrika besser, weil sie hatten eben viel zu klären. Was hat denn, Jolle, Deutschland in dieser ersten Halbzeit so gut gemacht, dass Südafrika ja dann doch sehr deutlich mit 0-3 zur Halbzeit hinten lag?
Ja, und zum Teil haben sie ja auch Geschenke angenommen, also das 0-2 von Debritz, da wird sich Verena Schwers eigentlich noch über ihre Kackflanke ärgern, die dann die Torhüterin quasi Debritz so vor die Füße legt. Aber was ich zum Beispiel richtig stark fand, waren halt auch vertikale Bälle, so in die Schnittstellen, hinter die Kette. Gerade Hegering hat, auch sie hat ein paar Fehler drin gehabt, wo es nochmal wackelig war. Aber was sie auch sie hat hinten weggeklärt, Dorsum auch, aber auch tolle Bälle nach vorne gespielt. Und da ist es dann, also obwohl Südafrika, die hatten ja eigentlich nominell eine Viererkette, aber die Flügelstürmerinnen, die sind ja gerne tatsächlich in der Defensive auch noch mit eingerückt, sodass man dann so ein 6-3-1 hatte. Ja. Und da war natürlich Platz dann für Deutschland, aber Hegering, die dann auch einfach sogar zwischen diese engen Ketten noch immer Bälle spielen konnte, auch einfach gedankenschnell war. Das fand ich schon eine große Leistung. Und natürlich brauchst du dann deine Kolleginnen, die diesen Bällen auch hinterherlaufen oder sie am besten schon antizipieren und die Läufe starten. Und das lief viel besser als in den anderen Spielen. Und wenn ich das jetzt mal mit China gegen Südafrika vergleiche, dann war auch China ja sehr überlegen, haben ganz viele, viele kleine, kurze, flinke Pässe gespielt und die Südafrikanerinnen somit überhaupt nicht an den Ball kommen lassen und deswegen auch keine Zweikämpfe führen lassen. Aber die sind dann halt nie gefährlich geworden. Und bei Deutschland war es eben nicht so, dass es nur ein Ballbesitzspiel war um des Ballbesitzes wegen, sondern da gab es eben reihenweise auch Abschlüsse. Und das lag eben auch daran, dass die Einzelspielerinnen sich getraut haben und draufgegangen sind. Und da würde ich auch wieder Magul nennen oder auch eine Pop, eine Bühe, eine Debritz. Ich finde übrigens auch, Pop war gar nicht so unglücklich. Also so wie Noah das jetzt wahrgenommen hat. Ich finde, zum Teil war sie auch auf der 6 angesetzt, also heute überhaupt nicht, aber in einem anderen Spiel. Und ist nun nicht immer die erste Adresse für die Tore, hat heute eins gemacht und arbeitet ja auch da einfach immer Chancen für die anderen raus.
Das schon. Ich meinte nur, dass also es wirkte ein bisschen so, sowohl im ersten Spiel als auch im zweiten Spiel, als sie dann ja, mit zwei Spitzen, mit Svenja Huth neben ihr, dass es ihr trotzdem so ein bisschen die Bindung zum Spiel gefehlt hat. Vielleicht liegt das aber dann auch immer an der Erwartungshaltung, die man dann vielleicht irgendwie an eine Spielerin dann auch hat. Und deswegen, aber heute war das auf jeden Fall schon mal besser. Aber ja.
Ich meine, sie hatte natürlich diese eine vergebene Chance in der 17. Minute, wo sie eben der Theorie nach nur das leere Tor treffen muss, aber auch nicht wirklich noch Möglichkeit hat zu reagieren. Also da wurde ein Ball von Debritz hat geschossen und Lamini hat ihn dann auf die Füße von Pop vorgelegt und sie hat dann aus kurzer Distanz drüber geschossen. In der dritten Minute hat sie auch schon nicht so wirklich Schuss hinter den Druck bekommen nach einem Freistoß. Ich hatte auch so das Gefühl, also im Abschluss war sie ein bisschen unglücklich, aber nicht unbedingt selbst verschuldet, also nicht, dass es jetzt schludrig war, sondern es hat halt einfach das nötige Glück gefehlt, dass du eben so einen direkten Ball, der direkt von der Torhüterin kommt, dass er dir so auf den Fuß fällt, dass du ihn ins leere Tor schiebst und nicht drüber schießt.
Ja, also klar, den kann sie machen, aber Debritz hat noch weitaus mehr, also jetzt gefühlt, ich habe die Statistik nicht angeschaut, aber mehr Chancen vergeben, wo dann vielleicht auch mal eine Magul noch besser gestanden hätte. Und hat häufig dann wirklich die geblockten Schüsse da eingesammelt, was aber auch immer klappen könnte, denn gerne geht ja dann auch der Abpraller irgendwie zur Mitspielerin. Von daher ist das trotzdem keine schlechte Entscheidung, dann da abzuziehen. Ja, also wenn wir von unglücklich reden, dann will ich eher so ein bisschen über Hut nachdenken. Also die natürlich auch immer viel rennt und rackert, aber nicht so richtig Einfluss irgendwie nehmen konnte. Also Gwynn war, um die war es jetzt auch ein bisschen stiller in der Partie, die war ja aber auch defensiver eingesetzt. Hut, ja, mal rechts eingesetzt, mal links gekommen, ganz kurz auch irgendwie im Sechserraum, als ich dachte, jetzt will sie zentral mal so ein bisschen schauen, dass sie Bindung bekommt, aber als dann Dahlmann gekommen ist, die hat sofort viel mehr Betrieb gemacht, also so, ja, konnte mehr Einfluss irgendwie nehmen.
Ich hatte auch das Gefühl, dann so ab der zweiten Halbzeit, wo Hut dann eben weitestgehend dann auf links zu finden war, also in der ersten Halbzeit ist es rechts auch mehr oder weniger an ihr vorbeigelaufen, in der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass sie so langsam ein bisschen besser ins Spiel reinfindet, aber dann war nach einer Viertelstunde auch schon wieder Schluss für sie, also sie konnte sich da nicht wirklich in Szene setzen, war dann ein bisschen schade, vielleicht wenn sie noch ein paar Minuten mehr bekommen hätte, hätte es dann besser funktioniert, weil zum Beispiel gegen China hat sie oft diesen umgekehrten Robben-Move gemacht und war da wahnsinnig agil, da habe ich sie als sehr, sehr spielstark auch nach vorne hin empfunden und da war sie heute tatsächlich so ein bisschen außen vor.
Also sie hatte tatsächlich nur einen Schuss aufs Tor am Ende, 43 Ballkontakte, damit liegt sie weiter hinten, wobei sie natürlich eben auch nur bis zur 59. Minute auf dem Feld stand, aber das hat man ein bisschen gesehen und gleichzeitig geben wir und ja reden wir da ja dann schon ein bisschen über den Teil des Feldes, auf dem die meisten vertikalen Läufe da waren, die dann auch wirklich Chancen kreiert haben. Ich finde das wirklich interessant mit Schwers, Hegering, Dorsun und Gwynn scheint ja jetzt die Viererkette gefunden zu sein. Zumindest gab es da jetzt keine Veränderung. Und die Läufe, die Gwynn machen und die Schwers machen, die haben tatsächlich vor allem in den Phasen, in denen Südafrika gut stand, fand ich, den Unterschied gemacht, weil da eine Dynamik mit dabei war, weil man dann mit schnellen Doppelpässen auch mal durchaus es geschafft hat, sich da sehr schnell durchzukombinieren. Und dann gab es eben die Möglichkeit zu flanken, die sehr vielversprechend sind bei so klein gewachsenen Gegnerinnen wie den Südafrikanerinnen, als auch dann mit Rücklagen in den Rückraum des Strafraums. Also die beiden, Schwers und Gwynn, finde ich, haben so ein bisschen das Tempo nicht immer ins Spiel gebracht, aber sie haben es aufgenommen. Also ins Spiel gebracht haben es die Spielerinnen, die ihnen die schnellen Pässe vorgelegt haben in den Lauf und sie haben es dann veredelt.
Ich würde dir bei Gwynn da auf jeden Fall zustimmen und auch mit Abstrichen bei Schwers. Da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass dann manchmal die Passgenauigkeit ein bisschen gefehlt hat. Das war dann so ein bisschen frustrierend vielleicht zu sehen. Ich würde jetzt auch mal die Prognose starten, dass Vos Tecklenburg, sie hat ja in der zweiten Halbzeit dann Simon für Schwers gebracht und dass sie jetzt diese beiden Leistungen auch so ein bisschen gegenüberstellt. Und mein Gefühl sagt tatsächlich, dass im Achtelfinale eher Simon spielt. Aber was sagt ihr?
Also ich gehe da mit, weil nicht weil Schwers jetzt eine schlechte Leistung gebracht hat. Ich finde, sie ist die geradlinigere Spielerin. Also von ihr kann man eher dann die Flanke oder den Pass oder den Laufweg so erwarten, während Simon halt auch nochmal ins Dribbling geht. Also gerade irgendwie, wenn sie einen hohen Ball annimmt, dann nimmt sie ihn halt noch kurz an und lässt die Gegnerin halt so ein bisschen ins Leere grätschen und geht dann gemütlich vorbei. Also das hat so ein bisschen, sie hat ein bisschen mehr Verarsche so im Spiel, das ist ein bisschen witziger. Aber sie war ja auch die nominelle erste Linksverteidigerin, bevor sie dann halt im Auftaktspiel verletzt ausgewechselt werden musste. Und Schwers ist da kein großartiges Downgrade, also wirklich ein guter Ersatz oder könnte die Position eigentlich auch immer spielen. Aber vielleicht ist Simon schon nochmal ein Ticken weiter vorne und hatte jetzt nach der Verletzung dann die Gelegenheit, dass sie nicht sofort ein Spiel über 90 Minuten machen musste, dass Schwers ihren Rhythmus behalten konnte und aber Simon jetzt wieder ein bisschen Rhythmus aufnehmen konnte.
Also im direkten Vergleich hat Caroline Simon sowohl die deutlich bessere Quassquote, also 94% bei 31 Pässen und Verena Schwers hatte 30 Pässe, also an dem Punkt sehr gut vergleichbar, hat auch mehr Torchancen selbst kreiert, das waren damit nämlich genau 4, Verena Schwers hat 2 kreiert und sie hatten selbst auch mal Abschlüsse, Caroline Simon 1, Verena Schwers dann eben kein. Ich finde allerdings auch, also klar, man kann diesen Quervergleich ziehen, beide Spielerinnen dieselbe Position und bei Caroline Simon, was mir bei mir gut gefallen hat, war, dass sie in den entscheidenden Situationen in der zweiten Halbzeit, wo es dann auch mal kurz etwas wilder wurde, da müssen wir jetzt auch gleich nochmal drüber reden, da hat sie dann auch mal das Spiel beruhigt und ist auf den Ball gestiegen, auch wenn es die vertikale Risikoanspieloption gab, weil sie das gemerkt hat, dass das jetzt gerade zu wild hin und her geht. Wenn das nur in eine Richtung wild ist, dann ist es ja völlig in Ordnung. Wenn es aber auch aufs eigene Tor geht, ist es ein bisschen schwierig. Da hat man, finde ich, auch ein bisschen die Erfahrung noch gemerkt. Aber insgesamt finde ich, dass diese beiden Halbzeiten zu unterschiedlich waren, um die jetzt wirklich 1:1 miteinander zu vergleichen. Oder, Jolle?
Nö, also hast recht. Also brauche ich gar nichts einwenden. Und ich würde ja auch damit recht geben, dass Simon halt so ein bisschen die spielmachendere Außenverteidigerin ist und deswegen halt nicht nur den Weg geradeaus dann kennt, also mit Tempo weiter und so, dafür ist schwer, ist super, sondern eben auch so ein bisschen kurz nochmal auf den Ball treten, Ruhe reinbringen. Das stimmt schon.
Und wie würdet ihr das jetzt erklären, dass es in der zweiten Halbzeit dann, also ich will es nicht so tun, als wäre es ein offenes Spiel gewesen, 3-0 Führung und dann ja auch sehr schnell in der 58. Minute das 4-0 gemacht, aber plötzlich kam Südafrika zu Chancen und plötzlich gab es wieder diese langen Bälle hinter die Innenverteidigerinnen oder die Steckpässe zwischen beiden Innenverteidigern durch und da musste ja auch einmal Almut Schuld im 1-gegen-1 gegen Katlana tatsächlich die weiße Weste retten.
Also mir hat Marina Hegering gerade noch in der Mixung, als ich sie gefragt habe, ob sie es eigentlich schade findet, dass sie aus Montpellier weggehen, gesagt, nö, weil die Hitze das nicht so ihrs. Also nee, aber sie meinte auch schon, dass mit zweiter Halbzeit, es waren natürlich unfassbar hohe Temperaturen auch und ich meine, die Mannschaft hat 3-0 geführt, ne, da oder 4-0 dann ja irgendwann schon recht früh in der zweiten Halbzeit. Also da würde ich das würde ich nicht allzu sehr überbewerten. Sie sind dann, die deutsche Mannschaft ist ja dann auch nicht mehr in dem Maße draufgegangen, wie sie es noch in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und ich denke, das ist ja dann irgendwie auch der logische Ablauf eines solchen Spiels, dass man dann vielleicht auch ein bisschen nicht schlampiger wird, aber dass man nicht mehr so mit voller Konzentration und mit 100%, wie auch immer, rangeht. Und ich denke, da gehört das auch ein Stück weit dazu, dass sowas passiert. Das würde ich nicht so hochhängen.
Und man darf auch nicht vergessen, dass Südafrika auch nochmal gewechselt hat. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit kam eben diese allergefährlichste Spielerin, die sie haben. Gute Frage eigentlich, warum die nicht von Anfang an gespielt hat. Schatlana halt, die vorne dann in der Spitze für, Gott, lass mich lügen, Fulu Tudilu reingekommen ist. Und die 22, wie hieß die, Mulauzi oder so, ist auch nochmal reingekommen. Und Schatlana ist halt absolute Zielspielerin, ne, für die langen Bälle und die Konter, die sich halt so ergeben, die gehen eigentlich zu 100% auf sie. Und man hat auch manchmal gemerkt, da war die Situation eigentlich im Strafraum schon vorbei, Schuld ist irgendwie zum Ball gegangen und so. Und dann hat sie aber irgendwie so einen Riecher gesehen, dass jetzt irgendwie der Abwurf doch nicht, dass sie sich da jetzt nochmal umdreht schnell. Sie da vielleicht doch noch mal in die Quere kommen könnte. Also schon so ein Schlitzohr auch. Und die will das. Also die wollte, glaube ich, unbedingt ihr Tor machen. Völlig unabhängig davon, wie der Spielstand ist, wollte die ihr Tor machen. Unbedingt. Und die ist da super geradlinig und nimmt ja auch mal eine Verteidigerin dann aus dem Spiel. Da würde ich aber auch noch mal ein großes Kompliment sowohl an Hegering als auch an Dorsum machen. Einmal war es sogar Leupolz, die dann in der Innenverteidigung ausgeholfen hat. Also wirklich, da sind im Mittelfeld Fehler passiert. Und dann sind sie aber zurück und haben das meistens auch noch ohne Foul mit einer sauberen Grätsche oder noch abgelaufen oder mit einem Schulterwackler irgendwie die Stürmerin in die andere Richtung gelockt. Das war dann schon reif, wie sie das dann da weggefrühstückt haben.
Ja, mich würde noch eure Meinung so ein bisschen interessieren. Wir hatten vorher Marina Hegering ja auch angesprochen und ihre Partnerin Sarah Dursun. Ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, nachdem sie ja sich im zweiten Spiel, fand ich, deutlich gesteigert hat, also deutlich besser gespielt hat als auch im ersten Spiel, dass sie trotzdem ein bisschen nervös war, auch ein paar Bälle ins Nichts, oder dass sie sich auch durchaus öfters hätte trauen können. Ich erinnere mich an eine Situation, wo sie so viel Raum vor sich hatte und einfach nach vorne hätte brechen können, aber es nicht gemacht hat. Habt ihr sie auch ein bisschen kritisch gesehen, ein bisschen mutlos, oder fandet ihr sie ähnlich wie Hegering auch eigentlich weitestgehend solide?
Also mir ist gerade Dorsun in der ersten Halbzeit sehr aufgefallen. Und zwar, weil sie da nämlich genau diejenige war, die vorgestoßen ist. Das war aber auch in der Phase, in der Südafrika immer nur in der eigenen Hälfte stand und nicht hoch angelaufen ist. Und da ist mir Dorsun aufgefallen. Also beide haben da viel fürs Angriffsspiel tatsächlich getan. Hegering immer wieder mit ihren tollen Risikopässen zwischen die Ketten, hat ja Jolle vorhin auch schon angesprochen. Ich finde, da war das 13-0, das war wunderbar herausgespielt. Da stand Delbritz so im rechten Halbraum frei, kriegt den Ball von Dorsun in dem Fall, steckt auf Quinn, Flanke, langer Pfosten, Pop. Das war vielleicht das am schönsten herausgespielte Tor der Deutschen bei dieser WM bisher. Und da hat Dorsun oft diese Wege gemacht. Also da gab es Situationen, in denen sie an Leupolz vorbeigelaufen ist, mit dem Ball am Fuß, Leupolz sich kurz umdrehte. Na gut, dann bleib ich jetzt mal kurz auf deiner Position. Viel Spaß da vorne. Und da fand ich, hat sie das eigentlich auch ganz gut gemacht. In der zweiten Halbzeit, und da bin ich eben noch nicht sicher, wie hoch ich das jetzt hängen möchte. Also du hast es jetzt ja schon eingeordnet, Noah, mit der Hitze vor Ort. Aber da hatte ich das Gefühl, in manchen Situationen wieder zu erkennen, dass die Spielerinnen wieder nachgedacht haben. Und zwar so in der zweifelnden Art und Weise. Also, dass dann diese etwas fehlende Präzision jetzt immer noch auf einem sehr guten Niveau, aber eben im Vergleich zur ersten Halbzeit auch dazu geführt hat, dass es immer wieder Aktionen gab, in denen sie eben nicht wussten, so wie du es beschrieben hast, gehe ich jetzt den Weg noch nach vorne? In der ersten Halbzeit ist sie ihn immer gegangen, in der zweiten Halbzeit viel zurückhaltender. Und ich weiß nicht, das kann natürlich auch eine taktische Ansage gewesen sein, denn Südafrika hat anders agiert in der zweiten Halbzeit. Und wenn du eben weißt, dass mit Katlana die schnellste Spielerin des Gegners plötzlich auf dem Feld steht, dann solltest du vielleicht auch diesen Weg nicht mehr machen. Dann ergibt es ja auch durchaus Sinn, dann einfach zu sagen, wir bleiben jetzt eher hinten. Aber ich hatte das Gefühl, bei einigen Spielerinnen auf dem Feld, da war keine Selbstverständlichkeit mehr da. Und die hat mir in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen, weil die habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt.
Also ich finde auch, diese Gradlinigkeit in der ersten Halbzeit war toll. Und das haben sie, ich glaube nicht, dass das jetzt eine taktische Anweisung war, das dann in der zweiten Halbzeit nachzulassen. Ich glaube, die Co-Trainerin hat in der Halbzeit auch gesagt, dass sie eben nicht nachlassen wollen und weiter Druck machen möchten. Und dann ist es eine Frage von Können. Ne? Also es ist ein junges Team, die sind nicht zu 100% über 90 Minuten komplett fehlerfrei und konsequent. Da gibt es eben auch mal Brüche im Spiel. Und das war dann, glaube ich, so eine. Da sind ihnen dann ein paar Sachen einfach passiert, wo man halt auch nochmal mit dem Schreck davongekommen ist. Und das arbeitet ja dann vielleicht auch nochmal nach. Gerade wenn man müde wird, dann gelingt es halt noch weniger, Dinge, die man eigentlich vielleicht gut kann, so auf den Platz zu bringen, wie wenn man halt noch total frisch ist, sowohl in den Beinen als auch im Kopf. Und da sind ein paar Sachen passiert. Und ich glaube, Dorsun hat ja selber gesagt, dass sie sich einfach vorgenommen hat, wenn sie zweifelt, dann macht sie eben die klaren, eindeutigen, sicheren Sachen. Also nachdem ihr im ersten Spiel dieser Querpass Pass oder auch zwei gleich passiert sind, die sofort zu Risiko geführt haben, hat sie eben gesagt, wenn sie sich sozusagen gerade nicht so fühlt oder nicht klar sieht, okay, dort möchte ich den Ball hinspielen, sondern so ein bisschen schlingert, dann will sie sich eben für die einfachere, klarere, sichere Variante entscheiden. Und das könnte dann durchaus der taktische Hinweis sein. Also nicht lasst nach, sondern wenn er ins Schlingern kommt, dann bringt erstmal nochmal kurz Ruhe rein und dann nimmt neu den Faden auf.
Mhm. Ja, und so geht man ja immerhin ohne Gegentreffer aus dieser Gruppenphase heraus. Deswegen wollen wir da jetzt auch nicht zu viel kritisieren.
Nur auch dank Almut Schuld, muss man auch sagen.
Auch dank Almut Schuld.
Ah, ja, gar nicht, haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Diese Killerparade da.
Absolut. Sehr, sehr gut stabil geblieben und dann einfach den Ball locker weggeguckt. Nein, sie hat ihn da sogar geklärt. Also das war eine gute Aktion von Almut Schuld. Noah, bevor wir dich gleich verabschieden müssen, weil du aus dem Stadion rausgekehrt wirst mit der Kehrmaschine, frage ich dich noch kurz, wer war denn für dich die Spielerin des Spiels auf Seiten der deutschen Mannschaft?
Ja, tatsächlich. Also ich habe es ja am Anfang schon angesprochen. Also Lina Magul, dafür, dass sie jetzt das erste Spiel von Anfang an gemacht hat, wie sie sich reingeschmissen hat von Anfang an, wie sie in die Zweikämpfe gegangen ist, auch wie sie die Pässe gespielt hat und grundsätzlich mit welcher, ich fand, sie hat so mit einer, in Anführungszeichen, Joshua Kimmich-Mentalität gespielt. Also so wirklich, ohne jetzt irgendwelche komischen Vergleiche zu ziehen, aber die Art und Weise, wie sie in die Zweikämpfe gegangen ist und wie sie von Anfang an gezeigt hat, okay, und auch der Trainerin sicherlich signalisieren musste, weil das kriegst du ja hier auch im Training mit. Sie ist, also es klingt wie eine Floskel, aber sie ist heiß, sie ist voll dabei und sie wollte unbedingt von Anfang an spielen. Und es war absolut auf dem Platz zu sehen. Und für mich war sie die Spielerin des Spiels, aber auch, das habe ich vorher schon gesagt, Clara Bühl, einfach weil sie so fehlerfrei in ihrem Spiel war, weil sie ja die Pässe immer wieder an Mann gebracht hat und auch immer mit dem nötigen Druck am Ball. Also Bühl und Magul für mich mit die besten Spielerinnen. Was sagt ihr?
Also erstmal würde ich sagen, dass Clara Bühl die Pässe vor allem an die Frau gebracht hat, nicht an den Mann.
Oh ja, das hast du natürlich absolut recht.
Aber mit 87% Passquote hast du da natürlich völlig recht. Ja, Jolle, was meinst du?
Also ich glaube, Quervergleiche zu Bayern-Rechtsverteidigern sind immer richtig. Grüße an Leonie Meyer an dieser Stelle. Gehe ich mit. Also Magul würde ich auch ganz vorne sehen. Ich glaube, die FIFA sogar Gwyn. weiß gar nicht so richtig, warum.
Die FIFA hat also, Elbritz gewählt.
Das macht mehr Sinn. Ich weiß nicht, irgendwo ist sowas von an mir vorbei. Ich glaube, das war irgendeine Statistikseite oder so, die sie so hochgescored hat. Ja, aber dann habe ich ein Herz für die Verteidigung und sage Hegering.
Oh, auch sehr schön, sehr schön. Über Sarah Debrez, finde ich, sollte man an der Stelle dann noch kurz sprechen. Also sie wurde zur Spielerin des Spiels von der FIFA gewählt. Diese FIFA-Wahl, wie aussagekräftig die ist, ist aber hinterfragbar. Sie hatte definitiv sehr viele Abschlüsse, also 6-mal in Richtung des Tores geschossen, ein Tor ja auch selber erzielt. Allerdings auch in der einen Szene muss sie eigentlich auf Magul nochmal querliegen. Das wäre dann das sichere 5:0 gewesen. Und ich fand, also Debrez ist so ein bisschen für mich das umherflirrende Moment bei Deutschland. Also Debrez ist die Spielerin, die gefühlt jetzt schon im Mittelfeld jede Position gespielt hat und wo man sich auch oft gar nicht so sicher sein kann, wo sie jetzt als nächstes auftaucht. Also sie ist mal neben Leupolz zu finden, jetzt in dem Spiel viel, viel seltener, weil es nicht nötig war gegen Südafrika. Dann hast du sie in der Partie am Anfang der ersten Halbzeit sehr häufig auf der linken Seite gesehen. Da musste dann nämlich auch Verena Schwers gar nicht so weit nach vorne mitgehen, weil da nämlich mit Debrez und Bühl, die sich hat fallen lassen auf den Flügel, hatten die ganz oft Überzahlsituationen, haben die auch wirklich gut ausgespielt. Und dann aber vor dem 3:0 zum Beispiel steht sie auf einmal im rechten Halbraum. Also ich finde da, Sarah Debrez würde ich jetzt auch nicht als Spielerin dieses Spiels wählen, weil da fand ich auch tatsächlich Magul auch stärker, auch von der ganzen Haltung her. Aber ich finde ganz interessant, welche Rolle die taktisch gesehen bei Deutschland spielt. Und wenn wir jetzt schon bei doofen Quervergleichen zum Männerfußball sind, dann hätte ich gesagt, fast so eine Thomas Müller-Rolle, aber in technisch viel, viel besser.
Ah, Thomas Müller-Rolle. Also dafür hat sie viel zu oft ja den Ball selber am Fuß. Ne? Also sie verwirrt ja jetzt nicht nur die hintere Reihe.
Ja, stimmt.
Ich weiß gar nicht. Ich würde Max vielleicht gar nicht so sehr widersprechen. Ich finde, das trifft es ganz gut. Also wie sie sich da so als Raumdeuterin, nein, wie sie sich da durchgeschlingelt hat, das war schon bemerkenswert. Wobei ich sie tatsächlich, da reden wir auch viel mit Kollegen und Kolleginnen immer drüber, ich sehe sie eigentlich sehr, sehr gerne im Zentrum. Alle sagen immer, sie soll auf außen spielen, aber ich finde, dass sie das im Zentrum eigentlich so als bisschen als Gestalterin auch immer bislang sehr solide gemacht hat. Wie seht ihr das?
Ja, also ich kenne sie auch von Bayern viel auf der Position und bin überrascht, dass ihr Einfluss ja da nach dem Wechsel auf links außen eigentlich so viel größer geworden ist. Denn ich habe sie davor, jetzt vor dem Turnier auch dort eigentlich besser inzwischen gesehen, dass sie da früher zwar über außen viel kam und jetzt aber halt eben auch schön mit so kleinen Pässen dann letzten Bällen hinter die Kette und so eigentlich als Spielgestalterin so aktiv ist. Ist ja auch deswegen vielleicht, wenn man unbedingt einen Vergleich finden möchte, so die beste Marujan, der beste Ersatz für diese Art Spielerin und absolute Ausnahmequalitäten. Aber wenn wir jetzt so davon reden, wo sie so überall auftaucht, dann vergessen wir ja vielleicht auch, dass dann eine Pop und eine Hut diese Rotation ja immer mitmachen. Ne? Also
ja, das stimmt.
Eine Pop hat eben auch auf rechts und auf links und vorne drin gespielt und Bühl hat sich fallen lassen und eine Magul ist vorgestoßen. Da sind die anderen dann eigentlich genauso flexibel und sie nimmt das Spiel schon, also sie hat eine Reife, die jetzt eine Bühl noch nicht hat, sie nimmt das Spiel dann schon auch ein bisschen mehr noch in die eigenen Hände. Ja, finde ich jetzt, also ich will ihre Leistung überhaupt nicht schmälern, das ist gewohnt hohes Niveau, was man hier sieht.
Okay, sehr gut. Jolli, wir zwei reden jetzt gleich noch über die Aussichten Deutschlands bei diesem Turnier, aber vorher verabschieden wir uns bei Noah, der wird jetzt nämlich endgültig aus dem Innenraum rausgeschmissen. Schön, dass du mit dabei warst, Noah, Grüße nach Montpellier, @Placinho auf Twitter und Sportredakteur ist er bei t-online.de. Danke dir, Noah, dass du mit dabei warst.
Ich danke euch, alles Gute und wir sehen, hören uns in Grenoble, wer weiß.
Ja, wer weiß. Dir eine gute Zeit in Frankreich. Mach's gut, ciao.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Ja, Jolle, und ich habe es kurz angesprochen, ich würde mit dir ganz gerne noch, ohne dass wir jetzt wissen, wie es jetzt konkret weitergeht für Deutschland, respektive welche Gegnerinnen da warten. Wie hat dir denn die Nationalmannschaft so generell bisher gefallen bei dieser WM?
Darf ich, weiß, du hast es wunderschön übergeleitet, darf ich noch einmal kurz dazwischen grätschen
und
nochmal sagen, dass
alles.
Also zum Beispiel, dass ein Hut nicht so wahnsinnig gut ins Spiel gekommen ist, das hat eben auch mit der Linksverteidigerin von Südafrika, Vilakazi, zu tun, die da echt Meter macht und sie dann nicht so richtig zur Entfaltung kommen lässt. Und was Benwick, die Kapitänin, die Verteidigerin, hat ja auch irgendwie alle ihre Tackles gewonnen, hat halt auch einmal scheiße ausgesehen gegen Lea Schüller. Aber Hat ja auch einen schönen Distanzschutz noch aufs Netz da gesetzt und so. Also auch Südafrika war irgendwie ganz cool. Das wollte ich jetzt nicht so ganz unter den Tisch fallen lassen.
Nee, da hast du völlig recht. Das wäre jetzt sonst die offene Flanke dieser Sendung gewesen. Ich gerade an Van Wyk kann man aber auch beispielhaft, finde ich, eigentlich für alle Südafrikanerinnen die Haltung zu diesem Spiel ablesen. Also da kenne ich genug Mannschaften, die bei 0-3 Halbzeitstand im letzten Gruppenspiel bei eben diesen Temperaturen gesagt hätten, ja komm, wir versuchen das jetzt irgendwie noch rumzubringen. Aber die hatten wirklich eine positive Haltung zu dem Spiel, hätten sich den Treffer, finde ich, eigentlich auch verdient gehabt, hatten eben das Pech, dass da Almut Schuld stand, die eben nicht irgendeine Torhüterin ist im Weltfußball. Aber Van Wyk war für mich so stellvertretend für große Teile der Mannschaft einfach eine, die das Spiel auch in der zweiten Halbzeit einfach mit viel Einsatz angegangen ist, auch mit Energie nach vorne, und die haben wirklich schon viel investiert, die Südafrikaner.
Ja, absolut. Also Riesenleistung dafür, dass ihre erste WM war. Mhm. Man konnte ihnen richtig gut auch zuschauen. Es war jetzt nicht einfach nur irgendwie Getrete und Gehacke oder sowas oder nur hinten drin. Die konnten auch was und ja, war ein super Turnier von ihnen.
Genau.
Okay, ja, die Deutschen, das Turnier. Wie sehen wir das? Wie siehst du es?
Ja, naja, ich meine, dass dieses Spiel jetzt ein viel besseres war als gegen China und als gegen Spanien, das steht ja außer Frage, ist aber halt auch die Frage, wie sehr kann man das mit den anderen beiden Spielen vergleichen, weil das eben halt einfach auch vom Gegner und von der Tabellenkonstellation her eine ganz andere war. Also das war das erste Spiel, wo man mit Beginn des Anpfiffes hatte man ja den Gruppensieg schon sicher, solange man nicht verlieren würde gegen Südafrika. Und ich finde, man hat Deutschland auch eine gewisse Leichtigkeit angemerkt, die in den ersten beiden Spielen gefehlt hat. Da hast du richtig gemerkt, die Schwere. Jeder war sich quasi bewusst, was es jetzt bedeutet, gegen China den Auftakt zu haben und dann gegen Spanien ran zu müssen. Und das Spiel war wesentlich leichter. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie sehr man das übertragen kann. Also jetzt und auch unabhängig vom Gegner im Achtelfinale. Sehr wahrscheinlich wird es auch eine Mannschaft, die auf dem Papier zu schlagen ist und die vielleicht auch sogar mit einer ähnlichen Spielanlage wie Südafrika oder wie vielleicht China im ersten Spiel in die Partie gehen wird. Also sprich mit einem tiefen Stehen, mit einem körperlichen Spiel, und dann muss eben Deutschland versuchen, sich da durchzukombinieren, ohne sich in der Abwehr zu entblößen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob man jetzt aus diesem einen guten Auftritt ableiten kann, dass Deutschland jetzt, weiß nicht, Floskelwäre im Turnier angekommen ist oder sich gefunden hat, sondern ich finde, ein paar Dinge haben besser funktioniert, aber man kann dieser Mannschaft fast dabei zusehen, wie sich Automatismen bilden und wie Dinge sich langsam einspielen. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das nicht vielleicht zu spät ist, dass man das jetzt erst im dritten Gruppenspiel dann da eine deutliche Weiterentwicklung sieht und wie weit das dann trägt.
Also es ist für diese WM vielleicht zu spät, aber das ist ja dann noch lange nicht das Ende dieses Teams.
So, ja,
also
das stimmt.
Ich meine, die Trainerin ist irgendwie erst seit Februar da. Ich weiß nicht, ob sie 2 oder 3 Testspiele vorher hatten, also auf jeden Fall nicht viele. Die hatten auch nicht viele Lehrgänge zusammen. Das heißt, diese Mannschaft ist schon mal sozusagen inklusive des Trainerstabs total frisch erst beisammen. Und dann sind eben auch noch ein Haufen saujunger Spielerinnen dabei. Das heißt, da ist jetzt auch nicht eine Trainerin gekommen und hat dann auf den absoluten Kern einer bestehenden Mannschaft irgendwie zurückgegriffen. Da etabliert sich alles erst neu. Und schön finde ich zu sehen, dass es da eine Entwicklung gibt, dass die zusammenfinden. Und natürlich ist dann da auch das Glück dabei, dass sie nicht sofort bestraft werden. Also dass man zwar Schreckmomente hat, wo man aus Fehlern, dass die einem aufgezeigt werden und dass man da genug Videomaterial hat, um zu zeigen, hey, hier gibt's übrigens noch jede Menge zu verbessern. Aber trotzdem sieht man ja schon die Entwicklung. Und das ist natürlich alles auch nicht geradlinig. Also gerade wenn wir sagen, Hut hatte heute eher wieder einen schwierigen Tag, das wird's immer geben. Und das kann gut sein, dass, also ich meine, für die USA oder Frankreich reicht das jetzt in dem Stadium vermutlich noch nicht, aber das könnte ja vielleicht reicht es schon im übernächsten Spiel. Also ich bin da irgendwie hoffnungsfroh, habe aber irgendwie, würde jetzt dieser Mannschaft noch oder diesem Team überhaupt keinen Erwartungsdruck aufbürden. Den machen sie sich sowieso selbst. Also nie hat jemand so richtig auf dem Zettel, wenn man davon redet, dass ja die Frauenmannschaft Deutschland, dann denkt man immer, naja, oh, die müssen ja immer vorne mit dabei sein. Das müssen sie für mich nicht, aber irgendwie haben sie diese Last ja trotzdem zu tragen. Und da finde ich das eigentlich beeindruckend, dass sie dann trotz dieses Drucks und dass alles frisch ist und neu, dass sie sich da eigentlich ganz gut schlagen. Und dann haben wir ein bisschen Glück so ein bisschen mit dem Turnierzweig. Und jetzt, wie es so weitergeht, ist ja auch erarbeitet, dass es jetzt erstmal vielleicht nicht einen ganz großen Klopper mit den USA als nächstes schon gibt. Das heißt, sie haben weiterhin Zeit. Den Luxus, sich da so ein bisschen weiter noch zu entwickeln, und dann werden wir sehen. Also in jedem dieser Spiele waren Fehler dabei, die gegen ein durchschnittliches Team an einem guten Tag und gegen einen noch besseren Gegner natürlich sofort irgendwie für Alarm sorgen und eigentlich auch dann, da hätte man schnell bei 0 Punkten auch nach 2 oder 3 Spielen dastehen können, weil im Fußball halt einfach nicht so viel es nicht so viel braucht. Also vor dem Spiel haben sie mit 2 Toren 6 Punkte rausgeholt. Das gelingt dir jetzt nicht permanent immer so. Da haben sie ein bisschen Glück.
Ja.
Das ist alles noch nicht die absolute Sahnehaube, aber die entwickeln sich, um das jetzt mal doch noch zu Ende zu bringen, nachdem ich hier lange geschwellert habe.
Also es wird kein Lauf wie 2007, auch wenn man so wie damals bei 0 Gegentoren steht. 2007 hat das ja bis zu einem WM-Titel ohne Gegentor geführt. Tatsächlich, damit muss man jetzt nicht unbedingt rechnen. Ja, vermutlich kommen jetzt dann die Partien, in denen es auch häufiger dann nochmal auf Almut Schuld ankommt. Und da glaube ich meine, es hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab, aber das ist auch echt nochmal ein Vorteil von Deutschland, den wir jetzt in diesem Spiel gegen Südafrika viel, viel seltener gesehen haben, als auch schon gegen Spanien und auch mit Abstrichen gegen China. Das könnte nochmal so ein Unterschiedmacher sein. Aber was glaubst du denn, wie gut die Chancen sind, sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren? Das ist ja das ausgegebene Ziel der Mannschaft. Dafür müsste man unter die 3 besten europäischen Teams kommen. Und ich finde, dass gerade die Europäerinnen bisher sehr ansprechende Leistungen bei dieser Weltmeisterschaft zeigen.
Ich habe jetzt gar nicht auf dem Zettel, wie viele Europäerinnen jetzt schon fürs Achtelfinale qualifiziert sind. Also 4, 5 Minimum. Das heißt, das kommt dann jetzt echt irgendwie so dann auf die nächsten Partien an. Keine Ahnung. Also es sind einfach, die Konkurrenz ist total groß. Und ich habe es tatsächlich im Gegensatz zu einem Schuld nicht genau vor Augen, unter welcher Konstellation dann was wie eintreten könnte. Ja, also weißt du, wenn man schlecht priorisieren kann und man völlig indifferent der kommenden Partie gegenüber ist und einfach alles guckt, dann kennt man sich halt nicht aus.
Ja, ich meine, de facto wird es halt vermutlich bedeuten, dass man bis ins Halbfinale kommen müsste, um dabei zu sein. Da wäre es dann mit, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt. Aber es kann eben sein, dass 3 europäische Mannschaften plus die USA im Halbfinale stehen. Kann natürlich auch sein, dass sich da vielleicht noch ein Japan mit reinspielt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Ziel tatsächlich eng werden könnte bei dieser WM. Und das würde ich dann aber gar nicht so sehr zulasten von Deutschland jetzt legen, denn das ist eine Mannschaft in der Entwicklung und man sieht wenigstens eine Entwicklung. Also ich würde mir wünschen, das würde ich bei anderen Mannschaften immer so deutlich sehen, die von sich sagen, sie sind in der Entwicklung, sondern würde das eher zugunsten der anderen Mannschaften sehen, wo jetzt zwar auch noch keine Mannschaft jenseits der USA so wirklich brillieren konnte, aber wo du bei ganz vielen Mannschaften gesehen hast, ob das jetzt Frankreich ist, ob das Norwegen ist ohne Hederberg, ob du das bei Spanien gesehen hast, bei Italien hat man das gesehen, bei England ja sowieso, da ist das jetzt auch nicht wirklich überraschend und natürlich auch bei den Niederlanden, die haben alle für sich nochmal Schritte nach vorne gemacht und spielen jetzt nicht immer den Fußball, der einen völlig von den Socken reißt. Das liegt dann wiederum daran, dass auch die anderen Mannschaften sich alle weiterentwickelt haben. Aber ich finde, die haben alle eine gute Spielanlage. Die haben alle vielversprechende Spielerinnen. Die meisten von denen haben auch eine eigenständige Philosophie. Und da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das vielleicht in Rückschau wird, dass vielleicht die Weltmeisterschaft der Europäerinnen und zwar auch ein paar anderer Mannschaften, anderer Nationen als sonst bei Frauenweltmeisterschaften.
Ja, total. Also neben Italien, die ja so ein bisschen aus dem Off irgendwie kommen, hat mich auch Norwegen total überrascht. Ja, also Frankreich ist klar und natürlich Niederlande als Europameister hast du irgendwie auf dem Zettel. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die Entwicklung wirklich nach vorne ging oder ob die nicht jetzt auch schwer an ihrem Titel tragen und nicht ganz so leichtfüßig sozusagen unterwegs sind. Aber du hast absolut recht, da sind richtig viele gute Mannschaften dabei. Auf der anderen Seite kann es dann eben auch schon die allerbeste der europäischen, so wie ich die Französinnen sehe jedenfalls, dann jetzt schon irgendwie dann im Achtelfinale treffen. Mhm. Das ist dann halt auch bitter. Das heißt, vielleicht wird da vorne ja ein Platz frei. Aber also ich wünsche mir das nicht. Aber ich kann es nicht sagen, weil ich auch, wie gesagt, gar nicht vor Augen habe, wer wann wie aufeinander treffen könnte.
Ja, das ist ja auch durch diese Regelung der besten Gruppendritten dann jetzt auch nochmal auf so eine Art und Weise komplexer geworden, dass du es wirklich erst wenn das letzte Spiel der Gruppenphase gespielt ist, erst dann ist alles fix eingeloggt. Das ist ja dadurch, dass nicht mehr Platz 1 und 2 einfach weiterkommen, sondern auch noch eine Auswahl der Gruppendritten. Deswegen werden wir uns das jetzt alles bis zum Ende angucken müssen. Und das an diese neuen WM-Modi werden wir uns jetzt einfach gewöhnen müssen. Das ist beim Frauenfußball hat das jetzt nochmal andere Gründe als beim Männerfußball, aber das wird es jetzt einfach häufiger geben, dass es ganz viele Mannschaften gibt, die sitzen dann noch ein bisschen in ihrem Mannschaftsquartier rum und gucken einfach, was die anderen alle so machen. Und dann fahren sie entweder nach Hause oder kommen doch noch irgendwie ins Achtelfinale. Das macht es halt auch einfach für als Journalist und ja für die Spielerinnen auch. Das macht es ein bisschen unübersichtlicher. Also schwierig zu sagen, wie es da jetzt weitergeht. Aber ja, insgesamt doch ein bis jetzt darauf, dass nicht alle Mannschaften jetzt Lösungen gegen tiefstehende Gegner finden. Aber würdest du sagen, es ist ein ansprechendes Turnier bisher?
Ja, total. Also ich habe meinen Spaß. Ich schaue die Spiele total gerne. Also es waren wenige dabei, wo ich echt dachte, oh Gott, das ist jetzt echt zäh. Nö. Also auf ihre ganz unterschiedlichen Arten und Weisen hatten die Teams da was zu bieten oder auch einfach die Geschichten der Spielerinnen, wenn man weiß, wo die herkommt. Ich weiß auch, ich war dann total überrascht. Zum Beispiel, was war denn das Argentinien-Australien-Spiel? Ich glaube, das erste von Argentinien gegen wen waren das? Also auf jeden Fall.
Argentinien gegen Japan, das war dieses 0-0.
Gegen Japan, genau.
Für den neutralen Beobachter allerdings schon ein bisschen zäh, so, fand ich.
Ja, und ich habe das erst hinterher auf Twitter wahrgenommen, ja, dass das irgendwie, dass Menschen ein Problem damit hatten und jetzt gar nicht, weil ich mir dachte, naja, dafür, dass sie irgendwie der Außenseiter sind, machen sie es nicht schlecht, sondern also irgendwie, ich dachte die ganze Zeit, Mensch, die hatten nichts, ja. Also die kriegen keine Kits gestellt, die kriegen keine Tickets, die kriegen gar nichts, haben es irgendwie geschafft, nicht trotz, also nicht durch die Unterstützung, sondern trotz ihres Verbands da sich zu qualifizieren, laufen dann da auf und spielen gegen Japan, die halt kürzlich das Turnier mal gewonnen haben und am nächsten Mal wieder im Finale standen und schaffen das nicht nur irgendwie hinten raus zu bolzen, sondern halt auch irgendwie schön Fußball zum Teil zu zeigen. Also klar, die Neunerin und die Zehn vor allem. Aber fand das, also ich habe total mitgefiebert, obwohl ich Japan mag. Also es war also kein so, ja, hoffentlich bestehen die gegen die. Aber ich fand das einfach so ausgezeichnet, wie die sich da geschlagen haben, dass ich mich total gefreut habe und stelle dann hinterher fest, dass die Welt eine ganz andere Sicht auf diese Partie hat. Und so gehen wir das halt eigentlich mit fast allen Partien.
Ja, vielleicht ist das auch tatsächlich der Unterschied zwischen Hintergrundwissen, das man hat und das eben einem fehlt. Also man muss ja zum Beispiel auch zu diesem Südafrika-Spiel sagen, das wurde ja dann dankenswerterweise von der sehr guten Kommentatorin Stefanie Bacik auch erwähnt in der Übertragung im ersten, es gibt da noch keine Profiliga. Und das muss man sich erstmal vorstellen. Wie macht man eigentlich die Auswahl für eine Nationalmannschaft, wenn es keinen organisierten Profiligenbetrieb gibt? In welchen Umständen trainieren und spielen die Spielerinnen da? Und dann gegen Deutschland eine solche Partie hinzulegen, die eben auch eine Haltung hatte, also wo du auch nicht auseinanderfällst, so wie man es eben früher manchmal im Frauenfußball bei solchen Duellen hatte, das hat eben seinen eigenen Wert, aber dafür muss man eben auch viel wissen und vielleicht ist das noch so ein bisschen das, was fehlt. Du kannst nicht jedes Spiel als Fußballkonnoisseur kannst du das jetzt nicht alles genießen, als Taktikkonnoisseur, gut, da kann man ja theoretisch eigentlich immer irgendwas rausziehen und dann fehlt aber einfach das Hintergrundwissen und deswegen fehlt auch so ein bisschen dann das, was man als Wertschätzung dann noch drauf addieren kann, was man nicht auf dem Platz sieht, nämlich einfach das Ganze drumherum, das eben im Frauenfußball immer noch so viel anders ist als im Männerfußball, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass eine Frauen-WM gar nicht so schwierig mit einer Männer-WM zu vergleichen ist, zumindest diese jetzt.
Ja, also absolut. Ich bin eigentlich so in meinem normalen Gehege und so in meinem Privatleben der absolute Miesepeter, ja. Und und sehe Dinge gerne mal etwas Miesepeter, genau. Sehe Dinge gerne mal etwas negativer als der Rest um mich rum. Und das heißt, kaum beschäftigt man sich so ein bisschen. Ich glaube, Menschen sind ja soziale Wesen und es ist eigentlich nicht möglich, sich längerfristig eingehend mit irgendwelchen anderen Menschen zu beschäftigen, ohne dann ein gewisses Mitgefühl zu entwickeln. Ja? Und wenn man einfach gar nichts kennt, dann denkt man sich auch, oh, wie das aussieht. Und dann kann man natürlich einfach rein den Fußball bewerten. Und das ist auch okay. Das ist auch eine Sichtweise, die man haben kann. Man kann ja auch nicht hinter jedes Team irgendwie einsteigen. Und es gibt aber, also wenn man ein bisschen rechts und links vom Mainstream schaut, jede Menge Berichterstattung halt auch zum Frauenfußball. Nicht immer bezahlt. Da sind viele Leute irgendwie auch irgendwie so semi-professionell im Einsatz und liefern da tolle Stories. Die Spielerin
ja auch. Also das ist ja fast ein Spiegel.
Die Spielerin ja auch, ja. Und kaum macht man sich so ein bisschen mit diesen Geschichten vertraut, dann ist das also mir geht es jedenfalls so, dass ich dann nicht mehr hart einfach nur sagen kann, ja, also Gott, was ist denn das für ein Pass und wie langsam oder so, wenn ich mir denke, ja, die kann nicht nur nicht sich komplett auf Fußball konzentrieren, die geht eigentlich auch finanziell permanent ins Risiko und muss erstmal irgendwie noch ein Crowdfunding-Projekt starten, damit das Team überhaupt zu einem Testturnier irgendwie reisen kann oder so. Und da hast du einfach noch ein paar andere Sorgen auf dem Zettel. Von daher ist da mein Respekt einfach endlos.
Kann ich absolut unterstreichen. Und noch kurz an diejenigen, die dann immer wieder in Kommentaren darauf hinweisen, dass ja Frauenmannschaften gegen Junioren, Männer oder dann jungen Mannschaften in dem Fall immer wieder unterliegen. Da habe ich zwei Punkte dazu zu sagen. Habe ich auch unter anderem bei YouTube schon gemacht. Der erste ist, in welcher anderen Sportart lassen wir Frauen gegen Männer antreten und bilden uns daraus dann unser Urteil darüber, ob der Frauenzweig der Sportart nachverfolgenswert ist oder nicht. Würde ich mich jetzt nicht dran zu erinnern. Und zum anderen muss man sich mal kurz die Frage stellen, warum machen das eigentlich Frauenteams? Und dann einfach daher, weil sie einen klaren Nachteil haben. Sie wurden so lange benachteiligt, dass es nicht immer passende Testmannschaften gibt. Und deswegen greift man dann, wenn man eine gute, sehr gute Frauenmannschaft ist, auf männliche Gegenparts zurück, unterliegt dann vielleicht in einem solchen Spiel mal. Und dann wird einem aus einem Nachteil noch ein weiterer Nachteil generiert, indem dann nämlich andere Leute das zum Anlass nehmen zu sagen, ja, das kann man ja nicht angucken, die sind ja so, so viel schlechter als die Männer. Also das, ich finde, das ist ein sehr widersinniges Verhalten, das da manchmal zu beobachten ist bei Fußballfans. Aber wird leider von denen jetzt keiner gehört haben, wenn ich das in Minute 50 dieser Sendung erzähle, fällt mir gerade auf.
Yeah, preaching to the choir. Ich bin dabei, ich höre zu.
Okay, das ist schön, dass wenigstens du mir zuhörst. Ja, mir ist es dann aufgefallen, während ich es gesagt habe, dass es ja keiner hören wird. Naja, dann machen wir...
Ich finde das wichtig, das zu sagen. Ich finde das toll.
Sehr gut. Dann freue ich mich, dass ich dich zumindest glücklich gemacht habe, denn du hast mich auch sehr glücklich gemacht. Das war wie immer eine sehr, sehr nette Folge mit dir, liebe Jolle. @Jolinski auf Twitter. Du schreibst auch auf mirsanroth.de immer wieder. Und ich danke dir sehr herzlich, dass du mit dabei warst. Danke dir, Jolle.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Wie immer sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, wünsche ich noch eine wunderbar weitere Frauen-WM. Wir hören uns dann nach dem Achtelfinale der deutschen Frauennationalmannschaft und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wenn ihr Lust habt, den Rasenfunk zu unterstützen, dann tut das auf rasenfunk.de/unterstützen. Findet ihr dazu alle Informationen, auch kleine Beiträge sind schon sehr willkommen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.